ihr hört mich alle? Okay, wunderbar. Dann darf ich euch erstmal ganz herzlich begrüßen und euch einen interessanten Nachmittag wünschen. Jetzt muss ich erstmal in Gang bringen. Ich bin ja selber erstaunt darüber, dass ich nach über 40 Jahren auch nochmal wieder auf der Straße stehe und gegen Atomkraft protestiere. Und dazu noch ein Projekt vorantreibe. Mein Sohn nannte es anerkennend neulich subversiv. Und über dieses Projekt, da will ich euch berichten. Und es ist natürlich die Frage, wieso passt das eigentlich hier zum Programm dieses Kongresses? Klar passt das da rein, denn es geht um Vertrauen. Es geht eigentlich darum, dass wir und wie wir etwas tun, wo das Vertrauen abhanden gekommen ist. Und es geht natürlich auch darum, dass ich euch das Projekt darstellen möchte, das initiiert worden ist von einer sozusagen klitzekleinen Regionalgruppe in Aachen. Und dass man ja nicht unbedingt so im Portfolio des FIF erwartet hätte. Hier passt für dieses Projekt sehr gut das Credo, unter dem Philipp Grävel dieses Projekt vorgestellt hat auf dem 33C3. Wenn wir mit unseren Worten politisch nichts erreichen, dann sollen wir das tun, was wir besonders gut können, nämlich unsere Professionalität, unser professionelles Können einsetzen. Und das heißt eben Technik machen, in unserem Fall Informationstechnik. Atomkraft war eigentlich kein Thema mehr, denn nachdem die Bundesregierung eben den Ausstieg erklärt hat, aber was wir eben noch leicht vergessen, ist, dass wir umstellt sind von Ländern, die munter ihre alten Reaktoren weiter betreiben. Da ist zum Beispiel, und das vor allen Dingen, netterweise auch im Westen, wo hier der Wind meistens weht, da ist zum Beispiel der dienstälteste europäische Reaktor, 48 Jahre hat er auf dem Buckel im schweizerischen Betznau, 6 Kilometer von unserer Bundesgrenze entfernt, oder im französischen Fessenheim auch schon 40 Jahre in Betrieb, 25 Kilometer südwestlich von Freiburg. Und dann sind da 7 Reaktorblöcke vor unserer Haustür in Aachen, deren älteste auch schon über 40 Jahre laufen, im belgischen Doel, das ist in der Nähe von Antwerpen, und in Tihange. Die sind zwar nicht so nah an Aachen wie manche anderen, dicht an der Grenze. Tihange ist 65 Kilometer von Aachen entfernt und Doel 150 Kilometer. Aber sie stellen eine ganz besondere Bedrohung dar. Denn vor Jahren schon wurden Tausende von Mikrorissen in der Reaktorhülle oder in den Reaktorhüllen der ältesten Reaktoren entdeckt. Und es werden immer mehr, je öfter man sie untersucht. Und Reaktorhülle, das ist nicht dieser Dom, den wir alle kennen und der ja AKWs inzwischen so versinnbildlicht, sondern das ist das sogenannte Reaktordruckgefäß. Und das ist ein, wo haben wir ihn denn? Warum kommt er nicht? Hallo? Stehen geblieben. Ich denke, ich muss nochmal starten. Also nicht mit dem Vortrag, sondern mit dem. Ja, okay. Jetzt ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, denn der ist, was ich ja noch nie gehabt habe, abgestürzt. Hallo. Lässt sich auch nicht mehr runterfahren. Ich versuche ihn neu zu starten und zwangsweise runterzufahren. So, okay. Müsst ihr ein bisschen warten. Also, ich bringe gleich noch ein Bildchen. das ein bisschen repräsentiert, was das eigentlich ist, das Reaktordruckgefäß. Das Reaktordruckgefäß, das ist ein Kessel, der ist 18 Meter hoch und ungefähr 6 Meter im Durchmesser. Und der ist aus hochfestem Schmiedestahl hergestellt, mit 50, zum Teil 50 Zentimeter Wandstärke. Und du hast deinen Computer auf aufgrund dieses ewige Duzen, ist ja auch fürchterlich. Was denn? Ja, hier, guck mal ein bisschen mit. Das ist, jetzt gehen erstmal alle Fenster auf hier. Ja, das auch. Möchtest du, dass das Programm Microsoft PowerPoint und so weiter? Okay. Ist das auf der falschen? Ja, es ist aber heute auch nur pannenmäßig. Das Ganze wieder starten. Also das Fenster. Okay. Wie weit waren wir? Ja. Ah, da ist er. Okay, also das gibt so ein bisschen einen Eindruck und die Dimensionen, die ich Ihnen nannte, die geben auch so eine kleine Ahnung davon, was für eine wahnsinnige Energie in diesem Behälter eingeschlossen ist. Ja, und wenn eben halt der Druck und die Temperatur diesen Behälter zum Bersten bringen, dann werden explosionsartig Tonnen von radioaktivem Material in die Atmosphäre geschleudert. Na und da sind dann vor allen Dingen die sehr gesundheitsgefährlichen Isotope Cäsium-137, Strontium-90 und Jod-131 da drin. Nun, da gab es eine Simulation, die hat im Rahmen eben halt eines Gutachtens die Universität für Bodenkultur in Wien angefertigt, um eben halt mal zu berechnen, was passieren würde, wenn in Tianjin es zu einem solchen Bersten des Reaktordruckgefäßes kommt. Und da würde eben halt dann eine Region in der Größe eines kleinen Bundeslandes auf zumindest für menschliches Ermessen eigentlich unabsehbare Zeit unbewohnbar werden. Da gibt es natürlich jetzt eine sehr rege Anti-Atomkraftbewegung in Aachen, das Aktionsbündnis gegen Atomkraft, das eben halt tolle Aktionen veranstaltet, wie zum Beispiel eine 90 Kilometer lange Menschenkette mit 60.000 Leuten von Aachen bis Tianjin. Aber in der Politik hat sich über Jahre nicht viel geregt. Das ist ja auch eine komplexe Sache, weil es um internationales Problem geht. Bewegung kam herein als eine andere NGO, eine Gruppe von Ärzten aus dem IPPNW, das sind die Ärzte gegen Atomkrieg, anfing, viele Veranstaltungen und Vorträge zu machen, in denen sie die Gefahren und die Konsequenzen eines Chaos in Tianjin oder Dole eben öffentlich darstellten. Und damit erreichten sie eben halt eine wesentlich größere Öffentlichkeit und machten eben halt auch die Probleme und die Situation eben deutlich mehr greifbar. Und gleichzeitig haben sie auch sehr großen Druck gemacht auf die Politik, endlich mit dem Aufbau von Vorsorgemaßnahmen zu beginnen und einen Katastrophenschutzplan aufzustellen. Und dazu gehört eine Sache, die auch durch die Presse gegangen ist, dass die Haushalte über Jodtabletten verfügen, die eingenommen werden sollen, bevor die Wolke kommt, damit die Schilddrüse daran gehindert wird, radioaktives Jod aufzunehmen. Das ist natürlich noch nicht alles, aber das gibt jetzt irgendwo zeitlichen Spielraum mit dem Katastrophenschutzplan zur Evakuation, die dann eventuell nötig wird, eben halt dann in Ruhe einzusetzen. Nun, es braucht 2 bis 3 Stunden, bis diese Tabletten voll zur Wirkung kommen. Und 2 bis 3 Stunden, das ist ungefähr die Zeit, die die Wolke braucht von Tianjin nach Aachen bei mittleren westlichen, südwestlichen Winden. Es ist nämlich so, dass im Gegensatz zu einem GAU, bei dem es zu einer Kernschmelze kommt, ein GAU aufgrund des Berstens des Reaktordruckgefäßes ohne Vorwarnung kommt. Ja, und das erst, und deswegen führe ich das jetzt so aus, ja, weil das zur Logik des Projektes gehört, das erst hat uns eigentlich bewusst gemacht, dass wir mal fragen müssten, wer uns denn wann und wie informieren wird, wenn es Zeit wird, eben solche Maßnahmen zu ergreifen. Und nicht nur, wenn es einen GAU gibt, sondern auch schon bei kleineren, ernsthaften Unfällen, wie etwa, dass eine größere Menge radioaktiver Gase eben halt in die Luft gesetzt wird. Ja, und da beginnt die Sache mit dem Vertrauen. Die Atomindustrie, die hat ihr Vertrauen ja nun eigentlich schon gründlich verspielt. Man braucht nur den Prophezeiungen über die Sicherheit von Atomanlagen die Liste der Atomunfälle oder der Unfälle in Atomanlagen entgegenzuhalten. Seit 1950 sind es allein 30 schwerste bis sehr schwere bis Super-GAUs und Unfälle. Und da ist der Super-GAU in Tschernobyl 1986 und der Super-GAU in Fukushima im Jahre 2011. Und in beiden Fällen wurde die Öffentlichkeit erst Tage nach dem Eintreten der Havarien informiert. Und wenn wir jetzt mal nach Europa gucken und schauen, auch in der jüngsten Zeit, genau vor einem Jahr gab es eine beinahe Havarie eines Forschungsreaktors im norwegischen Halden. Darüber wurde die Öffentlichkeit erst im März dieses Jahres informiert und nicht etwa durch die Behörden, sondern durch die norwegische NGO Bellona. Nun, wir können auch nicht erwarten, dass wir von den belgischen Betreibern oder von den belgischen Behörden Informationen, zeitnahe Informationen bekommen. Das geht wahrscheinlich allein auch bei gutem Willen schon deswegen nicht, weil eine Kette von Institutionen eben halt zwischengeschaltet ist, bis die Information tatsächlich bei uns beim Katastrophenschutz ankäme. Und auf der anderen Seite, das Vertrauen haben die belgischen Behörden auch mit anderen Maßnahmen verspielt. Jetzt war jüngst so ein Chemieunfall, oder eigentlich nicht eigentlich Unfall, sondern einfach eine Nachlässigkeit, der dazu führte, dass Millionen von Eiern mit dem Insektengift Fipronil verseucht waren. Das wussten die belgischen Behörden, also die Quelle war auch in Belgien, ja, das wussten die belgischen Behörden und haben diese Information auch erst nach 3 Wochen weitergegeben. Das allein trägt ja auch nicht zur Vertrauensbildung bei. Nun ja, die deutschen Behörden haben natürlich Messnetze für die atmosphärische Radioaktivität und damit könnten sie natürlich feststellen, dass damit etwas passiert. Aber die setzen natürlich erst hinter den deutschen Bundesgrenzen an. Ja, gibt es denn Möglichkeiten, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns informieren? Dann gibt es öffentlich zugängliche Messnetze, die Auskunft geben über regionale Radioaktivität in der Atmosphäre. Einige NGOs betreiben solche Netze, auch Behörden, zum Beispiel gibt es das Netz REMON, betrieben von der Europäischen Kommission. Aber all diesen Netzen ist eigen, dass sie sehr weitmaschig sind und dass ihre Sensoren nicht unbedingt da sind, wo wir sie haben möchten. Und außerdem stellen diese Netze die Informationen oder veröffentlichen diese Netze die Informationen auch erst mit Stundenverzug. Und dann kommt dazu, dass wir nicht wissen, wer die Veröffentlichung der Daten mit welchen Zielen, mit welchen Intentionen kontrollieren kann. Und die Situation, die wird eben halt auch ganz gut dadurch beschrieben, dass der Leiter der Feuerwehr in Aachen, der gleichzeitig eben halt auch dann Leiter des Katastrophenschutzes ist, uns im vertraulichen Gespräch sagte, dass auch ihm keine bessere Information zur Verfügung stünde. Was tun? Selber machen. Und geboren wurde die Idee, ein Netz für die Messung der atmosphärischen Radioaktivität aufzubauen, ein regionales Netz, bürgerbetriebenes, unabhängiges Netz, das Tihange Dual Radiation Monitoring Network, kurz TDRM. Das Projekt wurde gestartet im Frühjahr 2016 unter Geburtshilfe von zwei Organisationen, die auch schon genannt worden sind. Da ist auf der einen Seite eben also unser Aachener Aktionsbündnis. Das AAA versprach sich, dass die Existenz so eines Netzes, dass sie die für ihre politische Arbeit als Druckmittel für die Politik benutzen könnten, mehr Transparenz, bessere Information einzufordern, sozusagen, wir schauen euch über die Schulter, ihr könnt jetzt nicht mehr unbeobachtet Dinge eben halt in der Schublade verschwinden lassen. Und dann waren da die Ärzte vom IPPNW, die mittlerweile zu Beratern des Katastrophenschutzes geworden waren. Und die wiederum versprachen sich, durch frühzeitigere Alerts, die sie aus diesem System bekommen könnten, und bessere, umfassendere Informationen, auch bessere Ratschläge, bessere Beratung geben zu können für Maßnahmen, die im Rahmen des Katastrophenschutzes erforderlich werden würden. Naja, und wir Pfifferlinge, wir sehen natürlich da unser Mission Statement, in Anführungszeichen, mit für gesellschaftliche Verantwortung sehen eben halt, dass wir hiermit ein Grundbedürfnis der Gesellschaft erfüllen können, nämlich nach Information, nach informiert werden, nach sich informieren können. In diesem Fall, indem wir dieses sinnlich nicht erfassbare Phänomen Radioaktivität durch Zahlen und Grafiken verständlicher machen. So nach dem Motto, TDRM macht Strahlung sichtbar. Begonnen wurde schnell, Anfang war schnell gemacht. Wir fanden ein Open Source Design, eine Open Source Entwicklung für ein relativ einfaches und preiswert aufzubauendes Messgerät für Radioaktivität. Das baut auf einem Raspberry Pi. Darauf sitzt noch eine kleine Platine zur Erzeugung von einer Hochspannung von 500 Volt für den Betrieb eines Geiger-Müller-Zählrohrs. Ja, und diese Einheit, was passiert da? Zerfallsprozesse in der Umgebung, die führen eben halt zu elektrischen Impulsen des Geiger-Müller-Zählrohrs. Die werden dann aufgezählt und werden dann verpackt als Datensätze. Und diese Datensätze, die werden geliefert an einen Server. Dazu war eigentlich jetzt nur noch das Kommunikationsinterface zu entwickeln. Fertig war schon die Box, wobei gesagt werden muss, das war wenig Arbeit, aber viel Arbeit, eben diese Dinge selbst zu produzieren. Der Kern des Servers ist eine MySQL-Datenbank, eingekapselt ist durch eine REST-API. Nein, werden jetzt die Daten übers Internet geliefert und daraus werden sie auch ausgezogen von der Web-Applikation. Serverseitig werden sie noch konfiguriert und vorverarbeitet und userseitig werden sie dann umgesetzt in grafische, zahlenmäßige oder grafische Repräsentationen. Und das ist, diese Web-Applikation, das ist immer noch eine der großen Baustellen bei uns. Ist ein glücklicher Umstand, dass wir dieses Projekt sozusagen outsourcen konnten. Wichtig eben halt bei unserer sehr geringen personellen Ausstattung. Outsourcen konnten als Ausbildungsprojekt für die Ausbildung von angehenden Fachinformatikern. Das hat aber den Nachteil, dass es doch noch wenig steuerbar war und wir wenig eben halt auch unsere Intentionen einbringen konnten und es eben halt doch sehr techniklastig geworden ist. Aber immerhin war es eben halt ein Start und wir könnten damit in die Öffentlichkeit gehen. Natürlich eben halt klar, das muss irgendwann besser gemacht werden. In der Zwischenzeit hat es ein weiteres Ausbildungsprojekt gegeben. Ein Kollege von mir hat an der Hochschule Düsseldorf die Aufgabe als Student, als Semesterprojekt für seine Studenten herausgegeben. Und drei Studenten haben einen ganz netten Vorschlag für eine Software, für eine Web-Applikation, Responsive Design, gemacht, die auch nichts Nachhaltiges jetzt ist. Da können wir jetzt nicht weiterbauen. Aber sie gibt uns eine Menge Ideen, eine Menge Gestaltungsideen, und das fließt jetzt ein in ein neues Konzept. Und da haben wir das große Glück gehabt, dass vor kurzem ein professioneller Webdesigner zu uns gestoßen ist, der ehrenamtlich eine neue Web-Applikation aufsetzt, der ehrenamtlich erstmal eine Instanz, eine Joomla-Instanz konfiguriert hat. Und da hoffen wir, dass da viele unserer Wünsche erfüllt werden. Das ist auf der einen Seite, dass wir eben halt besser sozusagen das Design so auf die von uns irgendwo inzwischen besser verstandenen Userwünsche hin ausrichten können. Und auf der anderen Seite ist, also diese Website, die soll ja nicht nur Daten jetzt wiedergeben, Messdaten, sondern sie soll auch Informationen, Hintergrundinformationen, technisch, physikalisch, medizinisch geben. Und da ist sind eine Menge Texte und Grafiken, die gepflegt werden müssen. Und dann ist ein Charakteristikum, ist, dass wir eben uns das Ziel gesetzt haben, dass sie viersprachig ist, denn wir brauchen das Französische für die Wallonie, das Niederländische für das Flam, das Deutsche natürlich für unsere Aachener und Englisch sowieso. Wir möchten ja das Projekt gern als europäisches Projekt darstellen. Und ich meine, sozusagen, wir können ja nicht jetzt eine Invasion machen als Deutsche in Belgien. Wir müssen uns international aufstellen. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, wir brauchen jetzt sozusagen für jedes Segment des Inhaltes jemand, der da Experte ist und der dann auch noch eben den sprachlichen Hintergrund hat. Und das bedeutet, dass wir da viel Mühe reinstecken müssen, eben ein wirklich gutes verteiltes Authoring zu machen, dass wir dieses Projekt granular weiter ausbauen können. Okay, das wird jetzt passieren. Nun, die zweite große Baustelle ist das Deployment, das Ausbringen der Sensorboxen. Wir haben zurzeit drei Stück in einem Umkreis von 10 Kilometer um das Kernkraftwerk Doel. Wir haben vier um Tihange herum, zwei 20 Kilometer weiter nordwestlich im Bereich Liège. Vier haben wir in Aachen und eine in Düsseldorf, die hat dann also eher so politische Bedeutung. Ja, und zum Beispiel werde ich am Dienstag eine kleine Exkursion machen nach Tihange und werde dort weitere zwei Stationen installieren und werde eben halt auch eine weitere, die jetzt im Moment mal offline ist und wir wissen nicht warum, hingehen und gucken, was die Gründe sind. Und das ist eben, zeigt eben halt, das ist schon mal eine Schwierigkeit, die geografische Entfernung, die ist sozusagen, ja, macht ein Problem, ja, für dieses Ausbringen und die Pflege der Messstation, weil wir können nicht erwarten, dass wir eben nur Leute finden, die auch technisch versiert sind, die sich so bereit erklären, so eine Station in den Garten zu stellen. Wie es überhaupt sehr schwierig ist, überhaupt Menschen in Belgien zu finden, die eben da sich engagieren. Denn Belgien ist noch sehr kernkraftaffin und Kernkraftgegner, die ziehen besser ihren Kopf ein, weil sie Aggressionen der Nachbarschaft fürchten, besonders eben halt in der Umgebung der Kernkraftwerke. Naja, dazu kommen natürlich Befindlichkeiten, denn ich meine, es ist eben halt schon eine Sache, wir kommen als Deutsche und möchten, dass die Belgier ihre Kernkraftwerke runterfahren. Und da hört man schon manchmal sehr ungute Worte, wie zum Beispiel jetzt kommen die Deutschen zum dritten Mal mit einer Invasion. Naja, okay, gut, trotzdem, dieses System läuft jetzt seit Dezember letzten Jahres im Pilotbetrieb und wir haben eben halt in der Zeit viele Erfahrungen gemacht, wir haben viel gelernt und wir haben auch noch viele Ideen, was wir noch machen müssen. Wir sehen sowieso viel Arbeit vor uns, aber da sind auch einige interessante Ideen. Und eine dieser Ideen, die greift an einem Defizit an, was eigentlich sehr schwerwiegend ist. Denn wir können voraussehen, dass im Katastrophenfall die öffentlichen Kommunikationsnetze wie Internet und Mobilfunknetze nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen werden. Das war so in anderen vergleichbaren Situationen und das wird sicherlich auch hier der Fall sein. Netze werden wahrscheinlich sogar vorsätzlich runtergefahren werden. Wir brauchen Alternativen für die Kommunikation. Und wir beginnen mal damit, dass wir die LoRaWAN-Technik einsetzen. Long Range, Low Power, niedriger Datensatz, Reichweite circa 10 Kilometer, um damit so lokale bis regionale Inseln aufzubauen, die natürlich dann wieder ein Gateway brauchen, um letztlich eben doch wieder übers Internet eben halt mit dem Server zu kommunizieren. Da muss man dann gucken, wie sich das so entwickelt. Und da machen wir uns, da docken wir an eine sehr interessante Aktivität einer Community, die nennt sich The Things Network, die eben mit dieser Technologie so eine Parallelwelt aufbauen zu den IoT-Netzen, die dann eben halt aber Open Source sind und offen für nicht kommerzielle Anwendungen. Ja, wir haben noch weitere Pläne. Dieses Projekt würde seinen wirklichen gesellschaftlichen Nutzen eigentlich dann erst entfalten, wenn es nicht nur eine Möglichkeit bietet zum sich informieren, sondern wenn es Informationen proaktiv zu den Menschen bringt, dann wenn sie nötig ist. Das heißt also, dass wir die Entwicklung Grenzwertüberschreitungen automatisch erkennen, das können wir bereits, dass wir sie überprüfen, ob es sich nicht um Fehlmessungen handelt, das können wir noch nicht gut. Und dass wir dann Warnmeldungen veröffentlichen. Und das aber ist ein No-Go, weil das die Verantwortung zu übernehmen für Fehlalarme oder auch nur falsch interpretierte Alarme, das können wir nie und nimmer tun. Das ist einzig Warnmeldungen an die Öffentlichkeit, das ist einzig und allein eine Sache der Behörden, in diesem Fall des Katastrophenschutzes. Ja, und da haben wir aber schon die erste Verbindung. Wir haben eine Verabredung mit dem Leiter des Katastrophenschutzes, dass wir dann, wenn wir soweit sind, dass wir einigermaßen zuverlässig solche Alerts produzieren können, dass wir dann ein Verfahren implementieren, dass diese Alerts eben halt auch die Leitstelle des Katastrophenschutzes erreichen. Und von der Seite wird jetzt eben halt auch schon vorbereitet, dass ein Protokoll da ist, dass eben halt der Disponent an der Leitstelle dann eben halt abruft, welche Schritte einzuleiten sind, wenn von uns eine Meldung kommt. Der erste Schritt ist natürlich, dass man die dort verfügbaren, im Katastrophenschutz verfügbaren Informationskanäle proaktiv nutzt, um zu überprüfen, um zu verifizieren. Nur natürlich unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass wir das Netz ausbauen, mehr Messstationen. Unser Ziel ist mindestens 2 in jede Himmelsrichtung, um jedes der beiden Kernkraftwerke, dass wir eben halt vernünftige oder gute funktionierende Verfahren entwickeln, um Fehlmessungen auszuschließen durch Plausibilitätsprüfungen und auch eben halt temporär ausfallende Messstationen irgendwie kompensieren können. Ja, das soweit zu den Perspektiven. Wenn wir uns heute, wenn wir heute Resümee ziehen über das, was wir bisher gemacht haben in diesen 1,5 Jahren, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir uns eklatant verschätzt haben in der Komplexität dieses Projektes, in der Arbeit, die da zu leisten ist und in der Schwere der Probleme, die zu überwinden sind. Und das sind vor allen Dingen die nicht technischen Probleme. Und dass wir uns eben nicht bewusst waren, welche Erwartungen wir wecken würden und dass wir damit eben halt auch Verantwortung übernehmen würden und dass wir jetzt nicht mehr einfach dieses Projekt sozusagen einstellen können, zumindest so lange nicht, bis das Endziel erreicht ist, dass die kritischen oder die entsprechenden Schrottreaktoren dann endgültig abgestellt werden. Ja, damit bin ich am Ende und danke Ihnen. Und dann möchte ich noch eine Bemerkung machen für meine Kollegen aus dem Vorstand. Ihr habt jetzt sozusagen so ein Gespür dafür bekommen, warum ich in den letzten anderthalb Jahren mich sehr rar gemacht habe, was andere Vorstandsaufgaben angeht. Ja.
Ja, sehr schön, Dietrich. Das erinnert ein bisschen an das alte Pfiff, ne? Die Graswurzelzeiten, wo man noch selber was auf die Beine gestellt hat. Toll, dass das noch geht. So, gibt's Fragen zum Projekt?
Bin ich jetzt wieder da? Ich glaube ja. Ne? Okay. Michael. Damit alle das hören können und das auch aufgezeichnet wird.
Dietrich, ihr habt dargestellt, dass ihr die Komplexität vor eurer Arbeit nicht einschätzen konntet. Würdet ihr heute ein solch komplexes Thema überhaupt angehen mit dieser Erfahrung? Weil ich denke, das, was ihr politisch gemacht habt, ist ein riesiger Schritt nach vorne. Gerade dadurch, dass ihr diese Schwierigkeiten, diese technische Komplexität und die Kulturkomplexität, also die verschiedenen beteiligten Menschen, die verschiedenen Interessenlagen etc., dass ihr das politisch angegangen seid. Ich denke, da ist eigentlich der Wert eurer Arbeit fast noch höher zu schätzen, als dass ihr in der Lage seid, technisch solche Messapparaturen aufzubauen, dass ihr diesen politischen Gedanken, da drohen Gefahren und an der Stelle müssen wir aktiv werden, dass ihr diesen transportieren könnt.
Ja, okay, deine Frage eben halt, ob wir es heute wieder anfangen würden, nach diesen Kenntnissen, würde ich sagen, natürlich, ja, nur würden wir uns natürlich sehr schwer tun mit dem Anfang, denn wir würden natürlich erstmal gucken, ob wir überhaupt eine Mannschaft rekrutieren könnten, die das bewältigen könnte, ja, und das wäre eben schwierig, ja, und ich denke, auf der anderen Seite waren es ja auch noch andere Kräfte, die uns sozusagen angeschoben haben, eben unser Aktionsbündnis und die IPPNW-Ärzte. Ja, also wir waren sozusagen auch so schon von Anfang an unter diesem Erwartungsdruck, macht was für uns, für unseren Protest. Und ja, und ich meine, man muss ja eben halt auch sagen, ist ja auch ein interessantes Projekt. Also für all die, die so doch irgendwo gerne irgendwo mal was umsetzen, ich bin ja auch so ein alter Bastler, ja, da ist das irgendwo schon eine Herausforderung. Ja.
Ja, zwei drauf machen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also, vielen Dank.